Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Sie heißen Jonna, Alma, Kilian, Marie oder Frau Babette, vielleicht auch Frido oder nur Mutter oder Omi. Alles das Figuren aus dem annähernd 35 Bücher umfassenden Werk der Kinder- und Jugendbuchautorin Nicola Huppertz, die ich ganz herzlich im Studio in Köln begrüße. Nicola Huppertz, wenn ich ihren Namen irgendwo las, dachte ich oft, Nicola Huppertz, die gibt es schon immer, kann aber ja gar nicht sein. Denn geboren 1976 haben sie zuerst Musik studiert und später Psychologie und kamen nach und nach zum Schreiben. Was war der Auslöser, die Violine in den Kasten zu legen und die Psychologiebücher mehr oder weniger zuzuklappen?
Das waren eigentlich immer zufällige Ereignisse, die dazu geführt haben, dass ich das Leben doch nochmal ganz neu umgeplant habe. Also bei der Violine war es so, dass ich das Gefühl hatte, ich passe nicht richtig rein in diesen Betrieb. Das hatte mit dem Geigespielen an sich nicht so viel zu tun, sondern eher, dass ich den Eindruck hatte, irgendwas fehlt mir da. Und bei der Psychologie war es ganz handfest. Ich habe in Berlin studiert und bin schwanger geworden und habe mein Studium erstmal unterbrochen. Ich bin umgezogen nach Hannover. Dort konnte ich nicht weiter studieren, habe ich es weiter aufgeschoben. Und in der Zwischenzeit habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Und so ist es gekommen.
Und in Hannover leben Sie jetzt noch,
oder? Immer noch, ja.
Ihr erstes Buch verorte ich so ungefähr im Jahr 2009. Sie haben Bilderbücher, Kinderromane, Kurzgeschichten geschrieben, ihr zuletzt Jugendromane. Ich habe mich so ein bisschen auf die letzten Jahre konzentriert und dabei festgestellt, dass es auf jeden Fall ein Thema gibt, das sie in vielen Büchern beschäftigt. Geschwisterbeziehungen. Ob kleine, ob große, ob Zwillinge oder Patchwork. Woher kommt das? Hat das was mit der eigenen Familiengeschichte zu tun? Ich glaube, Sie haben selber mehrere Geschwister.
Ja, ich bin mit zwei Schwestern aufgewachsen. Ich bin die Jüngste und das war sehr wichtig für mich, sehr prägend. Wir hatten große Altersabstände und meine älteste Schwester war fast wie eine zweite Mama. Die hat eine große Rolle gespielt in meiner Kindheit als eine Figur, zu der ich aufgeblickt habe. Und die andere Schwester war zum Streiten da. Also da gab es dann auch eine normale Kinderebene. Das ist für mich schon eng verknüpft überhaupt. Überhaupt mit dem Gedanken, wie war das als Kind? Wer war wichtig in dieser Zeit und war auch prägend?
Es gibt ein sehr schönes Buch über drei Schwestern, nämlich Als wir einmal Waisenkinder waren. Die drei warten auf die Rückkehr der Eltern, die eine Wanderung in ein sogenanntes Teufelsmoor gemacht haben und denken sich die allerschlimmsten Dinge aus. Ist das eine Erfahrung, so eine Geschichte, die auf tatsächlich Vergangenes, Selbsterlebtes zurückgreift?
Ja, also in diesem Buch ganz konkret. Es gibt sowohl das kleine Dörfchen, das nur einen anderen Namen hat, aber das ich genau beschrieben habe. Und es gab tatsächlich mal einen Tag, an dem es länger dauerte, bis die Eltern wiederkamen. Und es war bei uns nicht so arg wie in der Geschichte, aber es war auf jeden Fall eine Angst im Raum, dass da was passiert sein könnte. Und daran habe ich mich erinnert und daraus ist diese Geschichte geworden.
Inwieweit ist denn Selbsterlebtes wichtig für die Geschichten oder entwickelt sich mehr aus der Fantasie, aus dem, was Sie imaginieren?
Es ist immer eine Verbindung von beidem. Also im Kern sind eigene Erlebnisse drin, sie sind aber nie eins zu eins dort nachzulesen, sondern sie bringen mich auf Ideen, ich gestalte die aus, so wie es auch für eine Geschichte interessant wird. So einzelne Erlebnisse, die real sind, sind zwar für mich interessant, aber sind noch keine Geschichte. Aber diese Intensität des Erlebens, an die gehe ich gerne dran, wenn ich mir Geschichten ausdenke. Also was war da los? Was war eigentlich die Stimmung, die Empfindung in so einer Situation? Und das bringt mich auf Geschichtenideen.
Alle Ihre Geschichten sind ja realistische Geschichten. Es gibt zwar auch mal ein Tier, meist ein Hund, habe ich gemerkt, aber nichts Anthropomorphisiertes und auch kein Fantasy. Ist das eine Grundsatzentscheidung?
Es ist jetzt nicht so, dass ich da ein Prinzip draus machen würde, aber es ist nicht meine Literatur. Mir würde nichts einfallen auf diese Weise und das ist nicht die Art und Weise, die mir entgegenkommt beim Erzählen. In der Regel finde ich Menschen interessanter, muss ich ehrlich gestehen. Und Fantasy, also es gibt so zwei Bücher bei mir, in denen so kleine surrealistische Elemente vorkommen, aber das würde ich nicht als Fantasy oder Fantastik bezeichnen. Das ist eigentlich ein Bild eher für etwas, was nach Ausdruck sucht.
Mit welchen Büchern sind Sie denn selber groß geworden?
wie wahrscheinlich jeder in meiner Generation, habe ich viel Astrid Lindgren gelesen. Aber
ich glaube, in jeder Generation kann man fast sagen.
Ja, ganz groß für mich war eine Buchreihe DTV Pocket. Das waren unterschiedliche Autorinnen und Autoren, die aber alle realistische Romane geschrieben haben und in dieser Buchreihe auch zusammengefasst wurden unter dem Motto, ich glaube, es hieß Nachdenken übers Leben oder so. Und das waren meine Bücher, als ich vielleicht so 10, 11 war. Die fand ich toll, die waren grüblerisch und hatten was mit mir zu tun. Ich hatte das Gefühl, das berührt mein Leben oder meine Lebensrealität, da finde ich was drin. Und das war schon für mich, also habe ich immer mein Taschengeld rein investiert, habe mir jedes Mal so ein DTV-Pocket-Buch mit dem roten Streifen auf dem Rücken gekauft.
Würden Sie denn jetzt heute so sagen, ich schreibe die Bücher, die ich auch selber gerne als Kind gelesen hätte?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich schreibe, denke ich, relativ wenig erstmal über die Leute nach, die das Buch lesen. Mal, also es gibt so einzelne Bücher, da stelle ich mir schon die Frage, schreibe ich jetzt an ein Publikum oder an mich selbst? Da muss ich mich auch manchmal korrigieren. Also diese Bücher, die ich jetzt schreibe, hätte ich gerne gelesen als Kind.
In den Kinderbüchern von Kita bis Grundschule wird man mit alltäglichen, scheinbar kleinen Problemen von Kindern konfrontiert. Ein Zwilling fühlt sich weniger toll, weniger gesehen als der andere. Ein Junge ist im wirklichen Leben ängstlich, aber in seinen Träumen erlebt er ganz mutige Augenblicke. Ein Mädchen möchte einfach mal einen Tag lang nichts tun. Ein Mädchen möchte etwas besitzen, was jemand anderem gehört. Ein Kind erfährt die fortschreitende Depression der Mutter und wie man über sie spricht. Das sind ja alles eigentlich doch schwerwiegende Sorgen der kleinen Menschen. Da gucken Sie genau hin. Das ist das, was Sie interessiert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Kinder haben genauso Sorgen wie Erwachsene. Es sind manchmal andere Themen. Manchmal sind es aber auch genau dieselben Sorgen, die wir auch haben. Also wenn eine Mutter an Depression erkrankt ist, dann spüren Kinder das genauso wie alle anderen Angehörigen und müssen sich aber ihren eigenen Reim auf die Situation machen. Und bei solchen geschwisterlichen Konflikten, die an der Oberfläche erstmal harmlos wirken, geht es natürlich um Fragen wie, werde ich geliebt? Werde ich genauso geliebt wie die anderen? Oder bin ich gut genug in dieser Familie? Und das sind schon große Fragen, die sich die Kinder da stellen.
Fast alle diese Bücher, die ich jetzt so thematisch eben genannt habe, sind bebildert von unterschiedlichen Illustratorinnen und Illustratoren, von Maya Bohn, Tobias Kreitschi, Andrea Stegmeier und vielen anderen. Auch Regina Kehn hat schon Bücher von Ihnen bebildert. Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach das Bild für gerade diese problembezogenen Texte?
Sehr. Also oft ist es so, dass das Bild die Leichtigkeit reinbringt, die der Text braucht. Also indem das Bild Humor nochmal transportiert, damit man nicht erdrückt wird. Also gerade wenn es um etwas schwerere Fragen geht, tut es oft, glaube ich, sehr gut, wenn das Bild auch ja was Witziges mitbringt, was Helleres, sodass es ein Gegengewicht gibt. Und dass das Bild nochmal was anderes erzählen kann, als nur das, was wirklich dasteht. Und vielleicht nochmal einen neuen Blickwinkel auf die Fragestellung wirft. Und ich bin teilweise selber überrascht, was dann noch zum Vorschein kommt. Also wunderbar, zum Beispiel in Meine Mutter, die Fee, dieses Buch über Depression, das Tobias Kreitschi illustriert hat. Da ist ein Bild vom Kinderzimmer der kleinen Friedi und da hängen Poster an der Wand und so weiter. Und es gibt Spielsachen, die aus einer anderen Zeit sind alle. Da war ich selber überrascht. Da hat er also das in den 80er Jahren verortet. Und das war toll, weil da viel zu entdecken ist, was einfach auch ein bisschen mal wegführt von diesem eigentlichen Thema, der eigentlichen Fragestellung und einen mal kurz innehalten lässt und was entdecken lässt. Das finde ich super.
Nun kann ich die Bücher, die ich mir jetzt angeschaut habe, aus den letzten Jahren ja nicht mit den Anfängen vergleichen, aber auffällig ist dennoch, dass einige Kinder ausländisch klingende Namen haben und auch eine andere Hautfarbe. Diversität ist im Moment ein großes Thema. Schreiben Sie so etwas ins Manuskript oder sind das Verlags- oder auch Illustratorenentscheidungen?
Nein, das schreibe ich nicht ins Manuskript. Also es gibt in dem Glückshornwunsch ein farbiges Kind und auch in Timo kann was Tolles. Und das waren jeweils Illustratorinnenentscheidungen. Also habe ich gar nichts zu gesagt. Es spielt auch für die Geschichte überhaupt keine Rolle. Es passt genauso ein schwarzes wie ein weißes Kind in die jeweilige Figur. Es ist unwichtig. Die Themen, die ich beschreibe, sind in der Regel welche, die jetzt nicht von aktuellen Debatten besonders bestimmt sind, sondern das sind, ich würde sagen, etwas elementarere Themen, also ja einfach die großen literarischen Fragen, die ich mir stelle nach Leben und Liebe und Sterben. Und die haben damit erstmal jedenfalls an der Oberfläche überhaupt nicht viel zu tun. Es kann dann schon mal vorkommen, dass wenn es eine Gruppe von Kindern gibt, zum Beispiel in der Geschichte, dass die auch kulturell durchmischt ist, wie das bei Kindergruppen in der Regel so üblich ist. Das ist dann aber nicht für die Geschichte tragend oder so. Also ich habe jetzt diese ganzen aktuellen Debatten überhaupt nicht konkret aufgenommen und danach eine Buchentscheidung gefällt, sondern ich schreibe Geschichten und wenn ich es an irgendeiner Stelle wichtig finde, dass so etwas sichtbar wird, dann mache ich es, wenn nicht, dann nicht. Dann spielt es auch keine Rolle in dem jeweiligen Buch.
Schauen wir auf die beiden letzten sehr erfolgreichen Jugendromane. Schön wie die Acht, nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis und ausgezeichnet mit dem Evangelischen Kinderbuchpreis, beides im Jahr 2022. Im Mittelpunkt steht ein Junge, der es schwer hat mit einer Patchwork-Situation, einer größeren Schwester, die ihm am Ende aber genau die Hilfe sein wird, die er benötigt. Er möchte einen Wettbewerb gewinnen, die Mathe-Olympiade, und bis dahin ist es ein sehr langer Weg durch viele Problemebenen, muss man sagen. Das Schlimmste sicherlich, die Eltern haben nicht die Wahrheit gesagt bezüglich der Trennung. Es geht also wirklich um viele Themen, Freunde, Halbschwester, Eltern, diesen Wettbewerb, zwei entgegengesetzte Hobbys, die dieser Junge hat, nämlich Rechnen und Gedichte schreiben. Also da ist ziemlich viel drin und ziemlich viel zu bewältigen für den armen 13-jährigen Malte. Warum so viele Themen?
Es hat sich so ergeben. Also ich hatte einen Ausgangspunkt. Ich wollte dieses Mathe-Gehirn beschreiben und wollte diesem Jungen, der sehr introvertiert ist, grüblerisch und vor allen Dingen sich auf Logik verlässt in seinem Leben, dem wollte ich so eine Gegenfigur gegenüberstellen. Und damit hatte ich auf einmal schon die Patchwork-Familie, denn das war dann seine Halbschwester, die plötzlich in der Familie, also im engsten Nahbereich, auftaucht. Erstmal ist es Josephine, die die Lyrik verkörpert. Die schreibt nämlich Gedichte und bringt Malte erst dorthin. Also es hat sich so eins aus dem anderen ergeben. Dadurch, dass dann auf einmal eine Patchwork-Situation war, kam ich auf die Idee mit der Lüge der Eltern und mit der Frage nach der Vorgeschichte, die man oft nicht kennt, wenn man ein Kind ist. Man weiß wenig über die Zeit vor einem selbst oder vor der eigenen Geburt und es verzweigte sich und ich dachte so, hups, jetzt muss ich aufpassen, dass ich meinen Fokus behalte und mich nicht verliere in so einem ganzen Bündel von Themen. Habe aber trotzdem auch das Gefühl gehabt, so ist es eben. Also das Leben ist komplex und es finden immer ganz viele verschiedene Dinge gleichzeitig statt. Und irgendwie muss man dieser Tatsache auch gerecht werden, wenn das Buch auch lebensnah sein soll.
Sie haben es jetzt gerade im Grunde schon gesagt. Eine der Hauptaussagen ist aber, mit Logik lässt sich nicht alles erklären. Ab irgendeinem Punkt greifen dann vielleicht die Gedichte?
Die Gedichte oder einfach auch das Vertrauen in die Menschen, die man hat, die nicht perfekt sind und manchmal Fehler machen, aber die einfach menschlich sind und auf die man sich so wie sie sind einlassen muss. Und die Lyrik ist vielleicht die Form von Literatur, aber auch die Form zu denken, in der das Raum findet, dass Dinge einander widersprechen und trotzdem zusammengehören.
Nicht perfekte Menschen. Die Eltern wirken ja so ein bisschen unfähig, ihre Situation, auch ihre Vergangenheit zu kommunizieren. Ist es wichtig, in Ihren Augen auch schwache Eltern zu zeigen? Und steht dahinter vielleicht auch der Gedanke, dass die jungen Menschen, Kinder, Jugendliche unter Umständen sogar mehr innere Stärke besitzen als Erwachsene?
Ja, mir fällt dazu eine ganz lustige Anekdote ein. Irgendwann sagte meine Tochter mal zu mir, es sei für sie ein Schock zu merken, dass die Erwachsenen gar nichts wissen. Das fand ich schon sehr bezeichnend. Also na klar, die merken das irgendwann, dass wir auch unsicher sind und bei vielen Dingen keinen Durchblick haben, dass wir laufend Fehler machen, dass wir Sachen sagen, die wir nicht so meinen und auf eine Weise handeln, die uns hinterher leid tut. Und ich finde es ganz wichtig, solche Eltern auch darzustellen, die einfach Menschen sind, ja, wie jeder andere auch. Und ihre Kinder müssen mit ihnen genauso zurechtkommen wie umgekehrt. Denn die Kinder machen ja auch Fehler und sind auch nicht perfekt. Und das ist vielleicht auch für manche Eltern heilsam zu sehen. Auch ihre Kinder sind nicht immer die tollen, übermäßig begabten, perfekten Menschen, sondern alle schwächeln so vor sich hin und gehören trotzdem zusammen und haben auch alle ihre Stärken.
In Ihrem letzten Roman, Für ein Leben zu lang, geht es um zwei große Fragen. Wie stirbt man richtig und wie lebt man richtig? Kurz zum Inhalt. Die sehr groß gewachsene Magali hat sich verliebt, träumt vom ersten Kuss, hat aber gar kein Selbstbewusstsein. Bis Kiran im Haus auftaucht, also in einem Mietshaus, wo sie alle wohnen. Er ist der Enkel des 98-jährigen Nachbarn, der beschlossen hat zu sterben, obwohl er immer noch sehr fidel ist. Der eigenwillige Kiran und die sehr amüsante Magali werden Freunde. Und bei der Auseinandersetzung mit dem Todeswunsch des älteren Herrn stoßen sie zwangsläufig auf die Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens. Das ist sehr schön. Wie lebt man das richtige Leben? War das die Frage, die Sie bewegt hat beim Schreiben?
Ja, es war eigentlich so eine Art Doppelbild von Frage. Ich wollte übers Sterben schreiben und mir wurde sofort klar, ich kann nur übers Sterben schreiben, wenn ich auf der anderen Seite die Frage nach dem Leben stelle. Das ergab eins aus dem anderen. Es war nicht leicht und ich dachte, okay, wir haben keine Antworten darauf parat, aber dann muss ich mich mit meinen Figuren gemeinsam auf die Suche machen, wenigstens nach den Antworten, die man zumindest ansatzweise gebrauchen kann dafür. Und wenn man sich so umschaut, auch wieder im Nahbereich, wie Magali das auch tut, sie beobachtet ja die Menschen in ihrer unmittelbaren Nähe, in der Nachbarschaft und in der Familie, dann sieht sie, die machen ständig Fehler, wieder ähnlich wie bei Maltes Familie. Und von denen kann sie nicht so richtig ableiten, wie das gehen soll mit dem richtigen Leben oder höchstens, wie man es vielleicht nicht machen soll. Und das fand ich dann interessant. Also durch so einen Park zu gehen und an jeder Ecke schaut man sich was an und nimmt irgendwas davon mit, aber muss sich auch wieder distanzieren, weil das auch wieder nicht richtig war. Und letzten Endes ist es dann die Suchbewegung, die mich interessiert hat.
Wir hören mal kurz hinein, damit wir den Ton erfassen. Nicola Huppertz liest aus Fürs Leben zu lang.
Mama wollte nicht, dass Kiran mich zu Herrn Krekeler abschleppte. Sie wollte, dass er bei uns bleibt, machte ihm auch direkt irgendwelche Vorschläge. Struven backen, Spiele spielen, lauter solche Mutterdinge. Es kam mir vor, als hätte sie soeben beschlossen, ein armes, verwahrlostes Hippie-Kind aus einer verlotterten Sippschaft samt sterbendem Opa zu retten und in das glückliche Leben der Familie Weil einzuführen. »Musstest du nicht korrigieren?«, fragte ich. Sie ignorierte mich, hatte nur Augen für Kiran. Ob er schon mal was von Struven gehört hätte, das sei eigentlich ein Karfreitagsgericht aus Westfalen, wo sie herkomme. Sie hätte als Kind noch am Karfreitag Gemüsesuppe mit Struven zu essen bekommen, aber so genau müsse man es nicht nehmen. Heutzutage sei ja alles möglich, sogar Struven am Gründonnerstag. Ich: Erzähl das mal den Siemerdings, die müssen am Gründonnerstag Sauerampfer essen. Mama schien den Siemerdings nichts erzählen zu wollen. Sie hörte auch gar nicht richtig hin. Meine Bemerkung brachte sie nur auf Snow, der hechelnd zwischen Kiran und mir im Flur stand. Der Husky dürfe gerne den Abend über hier bleiben. Ein Angebot, das sie mir noch nie gemacht hat. Sie müsse nur eine alte Decke raussuchen. Doch Kiran da so nö, holte Luft, räusperte sich, setzte zu einer Rede an. Sowohl der Hund als auch er selbst würden jetzt wieder zu Albert runtergehen, bei dem es zwar keine Struven gäbe und auch keinen Sauerampfer, dafür aber Sushi bestellt werden sollte, Kardonnerstag oder Grünfreitag hin oder her. Bei ihnen würde schließlich niemand an diese Ostersache glauben, weder sein Opa noch sein Vater noch er selbst. Da seien sie sich ausnahmsweise mal alle einig. Ostern sei nur gut, weil Feste eben Spaß machten, Schokoeier und dergleichen. Aber den Tod, den könne nichts und niemand überwinden. Damit müsse man sich irgendwann mal abfinden. Mama klappte der Mund auf.
Vielen Dank, Nicola Huppertz. Wir hören Magali, die erzählt ein Tagebuch, das kein Tagebuch sein will. Wie haben Sie zur Form gefunden?
Ich hatte ja ein sehr stilles und in sich gekehrtes Mädchen geplant. Und ich dachte, wem erzählt die denn was? Wenn die jetzt ihre Geschichte erzählen will, ist das nicht glaubwürdig. Das brachte mich dazu, dass Margali, die selber nicht viel macht, zumindest zu Beginn der Geschichte nicht, sondern eher beobachtet, dass ihr Handeln darin besteht, etwas aufzuschreiben. Das brachte mich auf die Tagebuchidee. Und da Margali sich mehr für andere Menschen als sich selbst interessiert, schreibt sie kein normales Tagebuch, sondern ein Tagebuch von allen anderen.
Wir haben es jetzt gehört, Opa Albert ist derjenige, der ja sterben möchte. Für diese praktischen Diskurse ums Leben und um den Tod ist dieser ältere Herr zuständig. Für die Theorie wird ein Philosoph befragt. Als ich den Namen las, war ich erstaunt, denn den Philosophen gibt es wirklich. Warum haben Sie eine, wir nennen ihn jetzt nicht, die Leute können das Buch ja lesen, warum haben Sie eine real existierende Figur in die fiktive Geschichte eingebaut?
Das war in erster Linie ein Spaß. Also ich finde sowas spannend, Fiktion und Wirklichkeit an einigen Stellen ein bisschen aufzuweichen oder die Grenzen dazwischen. Es hat mich aber auch wirklich interessiert. Ich habe mir die Frage gestellt, was würde ein real denkender, schreibender, arbeitender Philosoph diesen Kindern antworten, wenn sie ihn fragten? Und dann habe ich es einfach gemacht. Ich habe Margali eine E-Mail schreiben lassen. Die hat sie dann konkret an den Philosophen geschickt und es kam Antwort.
Wir hören jetzt noch mal zum Abschluss eine Stelle, wo Kiran und Margali gemeinsam Mühle spielen. Bitte, Nicola Huppertz.
Mühle ist ein langweiliges Spiel. Wenn man es kann, gewinnt immer der, der beginnt. Trotzdem spielten Kaka und ich 13 Partien. 6 gewann er, 7 ich. Wir redeten nicht viel dabei. Jedenfalls zuerst nicht. Legten Mühlesteine auf die Ecken des Rasters und entfernten sie wieder, schwiegen uns an, lauschten auf Herrn Krekelers Stimme im Wohnzimmer und auf die Geräusche, die das Kind beim Spielen machte. Irgendwann sagte Kaka, »Hättest du gedacht, dass Sterben so geht?« Er fragte es nur so, als handle es sich um den Wetterbericht oder darum, was es morgen bei uns zum Osterfrühstück geben sollte, fragte es mitten in die Langeweile hinein. Und auch mir rutschte die Antwort einfach über die Lippen. Sie stand schon im Raum, ehe ich darüber nachdenken konnte, sagte sich selbst. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, wie Leben geht.
Vielen Dank, Nicola Huppertz. Ein Ausschnitt aus dem Jugendroman Fürs Leben zu lang, in sehr schönem Ton erzählt und neben aller Ernsthaftigkeit auch sehr witzig. Kinder stärken, Kinder und Jugendlichen helfen, ihren Platz zu finden, sich selbst zu finden, sich mit den Fragen des Lebens zu beschäftigen. Das, glaube ich, ist das, was man mit Ihren Büchern, egal ob Bilderbuch oder Jugendroman, verbindet. Ganz herzlichen Dank, dass Sie nach Köln gekommen sind. Alle Angaben zu den erwähnten Titeln finden Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, im Internet unter deutschlandfunk.de. Man kann die Sendung dort oder in unserer Audiothek auch noch einmal anhören. Bevor jetzt Computer und Kommunikation folgt, hören Sie hier unsere Adventskalender-Weihnachtsempfehlung des Deutschlandradio-Kulturkollegen Kolja Mensing. Einen gemütlichen zweiten Advent wünschen Ute Wegmann und...
Nicola Huppertz, eine schöne Weihnachtszeit.
Adventskalender.
Mein Name ist Kolja Mensing und ich kümmere mich als Redakteur bei Deutschlandfunk Kultur um den Wochenend-Podcast Plus Eins. Und ich verschenke in diesem Jahr das Kinderbuch In einem alten Haus in Berlin. Es geht los mit einem Umzug. Im Frühjahr 1871 zieht Karl mit seinen Eltern in ein Berliner Mietshaus und man lernt als erstes, warum die Familie jetzt keinen Nachtstuhl mehr braucht, weil sie nämlich zum ersten Mal eine Wohnung mit einer eigenen Toilette hat. Und das ist für sie damals viel spektakulärer als die Tatsache, dass Deutschland seit ein paar Wochen einen Kaiser hat. Man kann auf jeden Fall eine Menge über deutsche Geschichte lernen, 150 Jahre vom Kaiserreich bis zur Wiedervereinigung, aber am meisten Spaß macht es sich auf den Bildern, wie in so einem Wimmelbuch, die kleinen Dinge anzuschauen, die sich ändern. Die Fliesen in der Küche, die plötzlich nicht mehr weiß sind, sondern blau. Oder der erste topmoderne Fernseher, der eine kabelgebundene Fernbedienung hat, über die erstmal alle stolpern. Und irgendwann liegt im Wohnzimmer dann auf dem Flocati einer von diesen kleinen, tragbaren Kassettenrekordern, an die ich schon total lange nicht mehr gedacht habe. Ich schenke das Buch meiner Tochter. Die ist 9 Jahre alt und wächst in genau so einem Haus in Berlin auf, das schon fast 150 Jahre alt ist und in dem in den Wohnungen trotzdem immer alles so ganz neu aussehen soll. Und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, was davon für sie eigentlich irgendwann Geschichte ist. In einem alten Haus in Berlin ist im Gerstenberg Verlag erschienen, erzählt von Katrin Wolf mit Bildern von Isabel Kreitz.